Danke für die Einladung. Da haben wir schon wieder diese Rochester-Kriterien, die völlig richtig angesprochen worden sind, dass sie sozusagen eher die Low-Risk-Kriterien darstellen sollen und nicht immer wieder den einen oder anderen wirklich Schwerkranken nicht erfassen können. Aber man hat zumindest ein bisschen was in der Hand, wenn man ein kleines Labor hat, um sich ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, wenn die Low-Risk-Kriterien alle gegeben sind, dass eine schwere Infektion unwahrscheinlich ist. Sie kann trotzdem vorliegen. Das haben wir da im Vorkindergartenalter. Und im Vorkindergartenalter ist es mir ein Anliegen zu sagen, es hat sich nichts geändert. Kinder, auch Gesunde, haben eine Pneumokokkenschwäche. Und Pneumokokken haben sie in jeder Straßenbahn und in jedem Kindergarten. Und Kinder können schwerst an Pneumokokken erkranken und Futriantpneumonien kriegen mit Pleuraembolien etc. etc. Und auch mit Meningitis und das ruckzuck bei gut ausschauendem Kind. Das heißt, wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die niedrig ist, wenn die Low-Risk-Kriterien erfüllt sind. Und man sollte wirklich sich gegen die Pneumokokken impfen. Was ausschaut wie eine Meningitis oder Sepsis, weil der Arzt, der Kinderarzt, der ist dann unruhig, wenn er keinen Fokus findet, ist ein Kind, das 41 fiebert, wie wir vorher gehört haben, ganz gesund kann das nicht sein, und das auch C abfiebert und das am Tag 3 Tage so hoch fiebert und am Tag 4 ein Exanthem kriegt, abgefiebert hat, vielleicht hat es eine Milzvergrößerung und dieses Kind ist unter 2 Jahren alt, dann ist es ohne Beweis fast immer das 3-Tages-Fieber, 6-Thema Subitum. Manche Kinder werden lumbalpunktiert, weil sie einfach so schrill schreien, dass das ein zerebrales Zeichen ist und nicht so gut abfiebern. Und als Oberarzt schlafe ich besser im Dienst, im Nachtdienst, wenn ich weiß, der hat keine eitrige Meningitis. Also das 3-Tages-Fieber, wenn der gut abfiebert, dann lasse ich ihn auch in Ruhe, überzeuge mich ein paar Mal im Dienst, wie es ihm geht und beobachte ihn weiter. Also es ist nicht eine Indikation, jeden Lumbal zu punktieren. Aber wie gesagt, kleines Kind unter 2 Jahren. Kindergartenkinder normalerweise Stomatitis aftosa, 10% erstinfizierte erkranken daran, das kann sehr schmerzhaft sein. Die Kinder trinken nicht, sie fiebern hoch und meist am Tag 3, um den Tag 3 muss man sie aufnehmen, hydrieren und 2 Tage später sind sie wieder gesund und es wird keiner ein Virustatikum geben. Bei immunkompetenten Kindern. Masern, immer noch nicht ausgerottete Tröpfcheninfektion, zuerst kataralische Vorphase, grobmakulöses, papulöses Exanthem, heißt Morbilliform, sind es die Masern. Jetzt fiebert das Kind am Tag 3 zum Beispiel höher an auf 40, kriegt dieses Exanthem im Gesicht. Deswegen ist dieses Bild ein ganz, ganz typisches Bild. An dem Tag kommt die sich sorgende Mutter zum Kinderarzt oder praktischen Arzt. Und Sie sehen auch am Thorax große Flecken, die ein bisschen harmloser ausschauen als im Gesicht. Und im Gesicht, wenn man genau schaut, sieht man sehr viel. Und da haben Sie den Kahlenberg, das ist ein bisschen papulös. Also es muss nicht alles papulös auch sein, sondern es sollen nur Papeln drinnen sein. Es steigt dann ab. Der hat eine Enzephalitis, der hat Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, keinen Durchfall, fühlt sich schlecht, vielleicht hat er auch eine Konjunktivitis dabei, es tut ihm das Licht weh. Und die Masernenzephalitis ist halt ein Problem, weil wir keine Behandlung dafür kennen. Das sind die typischen Kopfblickflecken, die können da sein, müssen nicht da sein. Und das ist die interstitielle Pneumonie, die brauchen es nicht behandeln, wir haben ja nichts, das zu behandeln. Aber wenn der ein Bronchialatmen hat oder Lappenpneumonie hat und überall knistert, dann müssen sie halt Antibiotika reinschießen, weil sonst stirbt er an einer bakteriellen Superinfektion vielleicht. Und deswegen gibt es 2-mal die MMR-Impfung, damit wirklich die, die es nicht erkennen, auch es dann erkannt haben. Da gibt es im früheren Impfstamm, gab's, das habe ich nicht selten gesehen in meiner Ausbildung, ab Tag 7, 8, zerebrale Symptome, ein bisschen Meningitis, enzephalitische Zeichen. Und das ist ein zu reaktogener Impfstoff gewesen. Das gibt es, das war fast pathognomonisch, das Fieber am Tag 8 nach einer MMR-Impfung. Es war überreagiert und da hat man dann auch die Impfstoffe ein bisschen verändert. Das sind die Bad Guys, sind die roten Länder, wo die Masern relativ häufig vorkommen. Die werden da in Europa gesammelt und publiziert des Öfteren und leider gibt es diese Bad Guys weiter. Man könnte nämlich Masern, das war das Ziel seit dem Jahr 2000, ausrotten, befällt nur den Menschen, wenn mehr als 95-96% durchseucht wären, 4 Jahre lang, dann brauchen wir uns über die Masern gar nicht mehr unterhalten und wir brauchen uns über diesen Fall dann auch nicht mehr unterhalten. Das war ein 14 Jahre alter Jugendlicher, der plötzlich eine Hemiparese in der Schule kriegt, vorher völlig gesund war, im Akuten mehr eine Entzündung im großen Kontralateral hatte, riesige Mengen quantitativen Masernantikörpern im Liquor, also eine SSPE. Wie ist das weitergegangen? Er hat das Sprechen verloren, die Motorik verloren, ist in den Opisthotonus gegangen, ins apalische Syndrom und nach 9 Monaten war er mausetot. an einer SSB und ist häufiger als publiziert, weil sie auch schwächer verlaufen kann. Die, die wirklich klinisch ordentlich verlaufen, sind auch meistens unrettbar. Und die besten Zahlen bezüglich experimenteller Therapien gibt es dort, wo der Arztzugang und die Impfung gering ist. Zum Beispiel in der Türkei ist das oft der Fall. Da können es 240 SSB-Fälle mit Interferon und Virustatikum und so weiter lesen. Die infektiöse Mononukleose verbreite ich mich nicht. Ich will nur sagen, dass sie beim Fünfjährigen viel inapparenter verlaufen kann und tut als beim großen Jugendlichen. Werden wir wahrscheinlich dann danach hören. Es gibt eine spezifische Serologie dafür, die bei Kindern vorteilhaft ist. Je kleiner, desto vorteilhafter diese Kinder sind. Es gibt auch einen neuen Schnelltest, der gegen das virale Kapsid-Antigen gerichtet ist und nicht mehr diesen uralten Schafs-Erythrozyten-Paul-Panel-Test. Und dieser neue Test ist gut. Die Influenza, wissen Sie, es gibt A, B, C und A und B sind menschentoxisch. Hier steht ein Geimpfter mit einem Dreierimpfstoff vor Ihnen, der, bevor er sich den Viererimpfstoff geben wollte, im letzten Jahr an Influenza erkrankt ist. Obwohl er geimpft war mit dem Dreierimpfstoff, da waren so Riesenherde in Australien, die sind dann über die Welt gezogen und haben auch uns erreicht. Und hat Österreich vor Deutschland begonnen, den vierfach, den tetravalenten Impfstoff zu impfen. Meine Kleine habe ich nicht geimpft, weil ich kann sie nicht leiden sehen, wenn ich ihr eine Injektion gebe, dabei tut das eh nicht weh und zack hat sie Influenza gehabt. Jetzt wollte ich ihr den Nasenspray geben, das ist ein Lebensspray, der war nicht erwerbbar bei in Österreich und auch nicht aus Deutschland beziehbar, jetzt frage ich in einer Woche nach und wenn er nicht erwerbbar ist, impfe ich meine liebe Kleine dann doch, die sehr tapfer ist. Scharlach ist ganz typisch, das brauche ich Ihnen nicht erklären. Das, was krank macht, ist das Toxin, zu 8% etwa eine Bakteriämie. Vielleicht sagt der Kollege Thalhammer ein bisschen andere Zahlen. Das hat man bei Schwangeren getestet. Wie viele haben da, wenn sie einen Scharlach haben, die Streptokokken auch in der Blutkultur? Und ich muss, oje, oje, einer Schwangeren ein Antibiotikum geben. Das ist schon lange her, diese Studie. Und der Pneumokokk ist der Killer. Er ist der Killer für Säuglinge, er ist der Killer für Kleinkinder. Und Sie können sich erinnern, es hat das Pneumovax gegeben. Das ist gegen die Polysaccharidhülle gerichtet. Und darauf haben die Kinder keine Impfantwort. Gesunde Kinder unter 2 bis 3 Jahren gemacht und keine befriedigende. Und daher wissen wir, dass die eine Schwäche haben in den ersten Jahren. Dann hat man es mit einem Protein gekoppelt. Und über das können jetzt die Säuglinge bereits gegen Pneumokokken geimpft werden und damit ist ein wesentlicher Killer weg. Und wenn Sie eine Ordi haben und nicht unbedingt Kinderarzt sind und Sie haben einen Splenektomierten, dann hat er gute Chancen, am nächsten Tag auf der Intensivstation zu sein, weil der wird überschwemmt mit Pneumokokken und die Intensivmediziner finden für tödliche Krankheiten immer wunderschöne Ausdrücke, zum Beispiel das OPSI, das Overwhelming Post-Splenectomy Infection Syndrome, weil so viele Leute so gerne so schwer krank werden. Und da sehen Sie das bei einem Kind, da habe ich einen gehabt mit einem basalen Erguss, mit einem Ergüsschen und am nächsten Tag hat ein MPM gehabt, das Mediastinum verzogen hat und war in einem kreislaufmäßig lebensbedrohlichen Zustand und hat trainiert werden müssen und das rasch. Das geht bei Kindern sehr schnell, die Bildung so eines MPMs. Das ist die Referenzzentrale für Pneumokokken. Sie sehen, ein Risiko ist es für so alte Männer wie mich, aber vor allem auch für Säuglinge, an Pneumokokken zu erkranken, männlich, weiblich und gemischt. Zweijähriger Farbe, 40, Knabe, 40 Fieber, sieht gut aus, ist endständig meningial, ist ein bisschen tachykard, ist rosig, auswärtiges Spital, wird eingetrübt meningial, man traut es nicht in Lumbal zu punktieren, wenn man sagt, vielleicht klemmt er dann ein, wenn er Meningitis hat, aber beginnt ihn zu behandeln und nach der ersten Antibiotikadosis verbessert er sich, falls dann aber wird komatös, wird mit der Rettung zu uns auf die Intensivstation ins AKH gebracht. Und der Ultraschall-Doppler bei Anlangen auf der Intensivstation hat keine Hirndurchblutung mehr gezeigt. Der Patient, das Kind ist im Hirnödem gestorben, typischerweise 2 Jahre alt, eine Pneumokokkenmeningitis. Ich habe auch schon eine Pneumokokkenmeningitis gesehen durch den Impfstamm, gegen den das Kind geimpft worden ist, nicht geschützt gewesen. Und es gibt welche, die selektionieren einen Keim in der Bevölkerung. Das ist dieser Einserkeim und die können ganz schwer verlaufen, Pneumonien und Meningitiden. Aber es ist ein wunderbarer Schutz normalerweise gegen invasive Infektionen, die Impfung. Die Meningokokkensepsis ist auch ein Killer und zwar übers Nebennierenversagen. Wir haben einen Patienten auf der Intensiv mal gehabt, da haben wir mit Ochsendosen von Noradrenergica die Gefäße nicht tonisieren können, literweise Volumen hineingeschüttet und das Kind ist kreislauflos geworden und gestorben am Nebennierenversagen und hat auch auf die externen Katecholamine keinen Druck aufbauen können. An dem stirbt man dann. Sonst werden die Meningokokken weggeschossen, eigentlich egal, was man gibt, vor allem Penicilline. Man kann auch Cephalosporine geben. Sie sehen ein Bild mit Purpura, also geschädigte Gefäße. Sie haben kleine Nekrosen, das sind Bakterienemboli, können auch große Gefäße zugehen. Das typische Bild des Thrombozytensturzes mit den Petechien. Mein alter Chef hat immer gesagt, wenn ihr die Kinder, die hochfiebern, nicht bis zur Großzehe ausgezogen hat, braucht es bei uns gar nicht mehr weiter Arzt sein. Das hat es überlebt und schaut schon herum mit seinen Nekrosen, die hoffentlich gut aushellen werden, schaut zumindest so aus. Und nicht vergessen, neben der Therapie Katecholamine, Sie brauchen keinem Chef beweisen, dass der Meningokokkensepsis hat. Sie sagen, ich bin gescheiter, ich spritze ihm gleich die Antibiotika nach einer Abnahme der Blutkultur und mache eine Kreislaufführung und brauche es ihm gar nicht beweisen, wenn der so ein Hautbild hat. Und Rifampicin, keine Apotheke hat Rifampicin und Sie wissen, die ganze Schule rennt dann wie narisch dorthin, wenn einer auf der Intensivstation gestorben ist. Normalerweise wird in der Schule nur der Sitznachbar, der mehr als 4-5 Stunden Kontakt hatte, geschützt mit der Umgebungsprophylaxe, aber alle anderen wollen es auch haben. Und so viel Rifampicinbedarf gibt es nicht für irgendwelche Krankheiten in der Bevölkerung, Stichwort Tuberkulosen oder ganz gewisse Staphylokokken einmal. Aber die gibt es praktisch nicht, daher gibt es das Ausweichpräparat Ciprofloxacin, das nicht zur Gänze für Kinder zugelassen ist, aber wir haben halt nichts Besseres. Beim Rifampicin Umgebungsprophylaxe 2 Tage bei Meningokokken, 4 Tage bei Hämophilus, muss man dann sagen, wir können die Tränen rot werden und der Hahn rot werden, das ist aber nichts Giftiges. Und Sie sehen, wer ist der Haupterkrankende an Meningokokken, das sind die Säuglinge und die kleinen Kleinkinder. Und das Problem ist, wenn ich jemanden einen Influenza-Abstrich mache, wir haben schon gehört, das ist ein ganz guter Hinweis, dass der mit möglicher Wahrscheinlichkeit keine SPI hat, keine schwere Infektion, aber leider ist es für manche Kinder sehr wohl der Wegbereiter, zusätzlich an tödlichen Meningokokken oder Pneumokokken zu erkranken. Also ein gut geimpftes Kind, obwohl der Impfschutz nicht so wahnsinnig großartig ist bei dem Influenza-Impfstoff, hat immer noch dann einen gewissen Schutz, dass sich nicht Meningokokken und Pneumokokken verbreiten. Und wir haben es heute schon gehört, Hämophilus-Influenza Typ B seit Einführung zuerst Mono- und dann im 6er-Impfstoff drinnen. Meningitiden, häufigste Ursache der Meningitis der Bakterien über 3 Monaten Alter mit den meisten Spätschäden. Cortison hilft gegen diese Spätschäden, wenn man es vor dem Antibiotikum gibt, aber jetzt sind es unter 1%. Das gilt nicht für Flüchtlingskinder. Die Flüchtlinge wurden zwar, die Kinder, durch WHO-Programme versorgt, sie sind aber denen sehr oft davongelaufen, ist gleich geflüchtet. Das heißt, man muss damit rechnen, dass 50% aller Flüchtlingskinder keinen adäquaten Impfstatus haben und da können Sie natürlich Hämophilus Influenza Typ B Meningitis sehen. Da ist ein Vorschlag für Deutschland, ähnlich unten für Österreich, für die Impfungen bei Flüchtlingen. Wie schließen wir die Lücken? Was wollen wir denen geben? MMR und V, Diphtherie, Tetanus, Polio, Pertussis und in Gemeinschaftseinrichtungen die angeführten Impfungen. Da kommt B nur oder vor, das war in der Entstehung des Impfstoffes und Sie wissen, der kostet ja über 100 Euro und wird zweimal geimpft und macht zu 10% neurogene Schmerzen im Impfarm für 2 bis 3 Tage. Meine beiden Buben haben das alle durchgemacht, aber ein Kicker gehört Meningococcus B geimpft. Meningitis, Meningokokken, Pneumokokken sind übergeblieben, vor allem bei den eitrigen Meningitiden, trotz aller Programme, die es gibt, aber deutlich gesenkt. Das ist das Erfreuliche. Später kommen dann seröse Borrelienmeningitiden, Mykoplasmen dazu, die sehr schwere Schäden machen können. Was ist eitrige Meningitis? Zellzahl über 1000 pro Mikroliter und über 70% Granulozyten, Laktat erhöht, Eiweiß erhöht und Liquorglucose im Vergleich zur Blutglucose niedriger als 50%. Ceftriaxon, Penicilline, Cefotaxim, alles Therapie der Meningitis. Besonders schwere Enzephaliten machen Herpesviren. Die machen gerne Blutungen, die machen gerne schwerste dramatische Schäden, Defektzustände oder Todesfolge, sind in der Pädiatrie gefürchtet, Herpesenzephalitiden. Wenn jemand vor einer massiven Immunsuppression steht, dann gibt es diesen Vorschlag, der auch überall steht, auch im Impfplan. Sie können im Internet den Impfplan rausnehmen, der jährlich abgedatet wird vom Bundesministerium für Gesundheit und sehr gut ist, auch zur Aufklärung für Eltern sehr, sehr gut ist, schildert die Krankheit und schildert die Impfungen. Publiziert die Impfstoffe und nicht vergessen vor Immunsuppression und während, und darauf wird sehr oft vergessen, auch wir vergessen es nicht so selten, die Haushaltsangehörigen zu fragen, auch die Putzfrau, die jeden Tag kommt, zum Beispiel zu fragen, ob sie gewisse Impfungen hat oder nicht, wenn der Patient jetzt ein schwer immunsupprimierter Patient, Organtransplantation, Lupus, Systemarthritis, der Morbus Tilis. Personal im Gesundheitswesen soll sich so impfen lassen. Wer Vernünftiges macht, ich will ja niemanden krank machen, der im Spital eh schon krank genug liegt, Impfpläne bitte aktualisiert abrufen. Und wie wir vorher gehört haben, jetzt habe ich keinen Fokus oder keinen sichtbaren Fokus bei der klinischen körperlichen Untersuchung. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch hohes Fieber und ich finde nichts, ist keine Meningitis. Viele haben einen Mundhöhlenbefund, einen Harnwegsinfekt immer ausschließen. Früher war jedes fünfte nierentransplantierte Kind ein nicht erfasster Reflux. Weil wenn ich den erfasse, kriegt es Antibiotika, der Reflux wächst sich oft aus, die Urethra-Einmündung in die Blase ändert sich, verbessert sich und das Kind ist von seinem Reflux und dem Risiko geheilt und die meisten Pyelonephritiden sind aszendierend im Kindesalter, mit der Ausnahme einiger weniger, die bakteriell von woanders hingestreut haben. Und das muss man weg und das ist uns auch gelungen. Wir haben jetzt deutlich weniger Nieren zu transplantierende Refluxkinder, als wir es vor 20 Jahren noch hatten. Also es spricht sich immer besser herum und ist wichtig. Immer ein bisschen ein roter Hals muss nicht 40 Fieber sein und ein gerötetes Trommelfell, das ist nur ein bisschen auch nicht, immer einen Hahn machen. Je kleiner das Kind, je mehr es in der Windel noch sitzt, desto mehr. Und wir haben schon gesehen, Buben, nicht zirkumzitierte Buben sind ein Risiko für bakterielle Harnwegsinfekte. Wird in Amerika ja schon seit Jahrzehnten diskutiert, ob man die alle zirkumzitieren soll, die lieben braven Buben, eben wegen dieses Themas. Wenn ein Kind eine typische Fieberzyklusanamnese hat, die azyklisch ist, aber 2 bis 3 Tage nur dauert und der ist sterbenskrank, hat 40.000 Leuko, hat eine Senkung, die durchlauft, ein Diabetes 30-fach erhöht ist, eine Neutrophilie und Stäbe, dann denken Sie, das könnte, vor allem wenn aus dem türkischen Raum ist, aus dem jüdischen Raum ist, könnte ein Mittelmeerfieberpatient sein und es gibt eine adäquate Genetik und es gibt eigentlich nur einen Hauptort, der 694er, wenn der verändert ist, kann der wirklich schon mit 18, 20 Jahren eine Amyloidose machen, wenn das ein übersehenes Kind ist. Die sammeln sich wegen der Bauchschmerzen, der Serositis, oft auf kinderchirurgischen Stationen. Und irgendwer denkt dann dran, das hat jetzt das zweite Mal, das war schon wieder keine Appendizitis. Der Bauch war ein bisschen hart, aber es hat sich kein zu operierendes Problem ergeben und dem leuchtet dann ein Licht und dann sagt, da machen wir FMF-Genetik. Und da können Sie im Schub und außerhalb des Schubes das Amyloid soll runter unter 16 Milligramm pro Liter. Dann sagen Amyloidose-Experten, wird sich keine Amyloidose der Nieren, des Herzens, des Darms entwickeln. Das ist ein sehr guter Parameter, sehr gute Hilfe und in großen Labors wird es auch gemacht. Also es steht zwar der Normwert unter 6,4 meistens, bei manchen Labors unter 10, aber unter 16 sollen sie es halten. Also Mittelmeerfieber, die meisten sprechen auf Kolchizin eine Dosis an, die kann verschieden sein. Manche vertragen es nicht, gastrointestinal, also die bestmögliche verträgliche Dosis bei normalen Amyloidis anzustreben. Und selbst wenn Fieberdurchbrüche sind, glaubt man, dass Kolchizin-behandelte Patienten keine Amyloidose entwickeln werden. Das ist interessant. Aber das Fieber kann ich auch verschwinden lassen oder bessern. Und ich kann das Serum-Amyloid runterdrücken und ich kann das CRP runterdrücken und die Fieberschübe, wenn Kolchizin nicht gewirkt hat, und das sind wenige, die anderen will ich gar nicht sehen, ich habe eine Kinderräumambulanz, das könnte ich gleich für 8% aller Türken auf FMF-Ambulanz aufmachen. Das haben wir nicht, das Personal. Aber wir können das gut therapieren. Sie können es in der Orde gut therapieren mit Kolchizin. Und wenn es resistent ist, kommt die Leinsämmung und die mäht dann die Krankheit fast weg. Und es gibt einen sauteuren Antikörper, der dafür zugelassen ist und 15.000 Euro pro Spritze pro Monat kostet und sehr gut verträglich ist. Und der vorherige erwähnte war der Interleukin-1-Rezeptorantagonist Anakinra, den spritzt man täglich, weil 6 Stunden Halbwertszeit und versucht dann ein bisschen herauszuschleichen mit dem Medikament und Amyloidmessungen. Ein Kind, das eine juvenile Arthritis hatte, aber auch immer wieder gefiebert hat, ich habe da 3 oder 4 Mal ins Sprunggelenk in Cortison injiziert, war in einem auswärtigen Krankenhaus, Riesensenkung sehen Sie hier, CRP 14-fach erhöht, unter Kolchizin kein Absetzen des systemischen Cortisons möglich gewesen. Also typisch resistent, Gelenkergüsse bei FMF-Patienten sind oft resistent und dieses Kind war nur Träger, aber das 694er und der kann Krankheitswert haben. Also auch heterozygote FMFer mit dieser Veränderung der genetischen können einen ordentlichen Krankheitswert haben, nicht nur homozygote. Hat Anakinra, da muss man die Dosis anpassen, 1 Milligramm pro Kilo pro Tag steht im Text. Wir verwenden bei ganz gewissen Fiebersyndromen bis zu 8 Milligramm pro Kilo. Manche haben schon 10 Milligramm pro Kilo pro Tag eingesetzt. Sehr gut verträglich, lähmt das Abwehrsystem nicht, auch der Antikörper nicht. Interferon etc., die Erstabwehr bleibt erhalten. Anderer Fall, wenn Sie einen Fieberschübe habendes Kleinkind haben, das seit dem Säuglingsalter Fieberschübe hat, immer wieder Bauchweh. Das wäre ganz typisch, vielleicht auch ein bisschen Durchfall. Dauert bis eine Woche, die haben Mörderentzündungsbefunde, Amyloid-CAB-Senkung. Die sind wirklich krank, dann denken sie an das Hyper-IgD, aber sie können ein IgD und ein IgA messen. Das kann beides oder auch gar nicht erhöht sein. Machen Sie bitte eine Genetik auf die Mevalonat-Kinase-Defizienz. Wenn man da Interleukin 1 hemmt, werden die alle gesund. Und dann dehnt man die Interleukin-1-Hemmung aus und schaut, wann hat der seine Schübe weg. Manche dieser Patienten mit Mevalonat-Kinase-Defizienz entwickeln auch eine Amyloidose und einen sehr zähen, lange hochaktiven Verlauf über 5 Jahre. Die meisten haben sozusagen ein Anpassen, ein Senken, dann kann er wieder rausgehen mit der Entzündungshemmung. Und ich habe ihn nicht massiv immunsupprimiert, aber er ist ein glücklicher Mensch geworden. Wir haben im Alter von 7 Jahren eine seit dem Säuglingsalter fiebernde, hochfiebernde Mevalonat-Kinase-Defizienz gefischt, der ist jetzt gesund unter der Interleukin-1-Hemmung. Sind die Fieberschübe länger, 2 bis 12 Tage, haben auch keine Rhythmik und das Kind ist auch schwer krank, dann kann es was mit dem TNF-Rezeptor zu tun haben, das ist jetzt selten. Typisch wäre periorbitales Ödem und ein sehr schmerzhaftes, meist Erythem, das nicht wirklich ein Erythem, schaut zwar so aus wie ein Erysipel, ist es aber nicht wirklich. Und dann müssen Sie bei Kindern daran denken, das könnte ein Trapp sein, das ist auf der Fiebergenetik-Syndromerklärung dabei. Die können 1 Tag bis 3 Wochen schwer krank sein, auch mit Myositis, Arthritis, Fieber, Bauchschmerzen, die sind wirklich arm, wanderndes Erythem, manchmal ist es wandernd, manchmal ist es fixiert. Und Sie können auch diesen helfen. Früher hat man TNF gehemmt, jetzt macht man auch noch TNF-Hemmung. Und wenn Sie nicht gut ansprechen oder das Ansprechen verlieren, macht man auch hier eine Interleukin-1-Hemmung. Und immerhin 10-20% dieser seltenen Krankheiten kriegen eine Amyloidose mit einem Alter von 43 Jahren. Da hat es was mit dem löslichen TNF-Rezeptor. Aber das ist nicht allein die Erklärung. Und hier ist es ganz gut, das zu sagen, 2 Drittel werden im Kindesalter diagnostiziert, aber 1 Drittel erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Also ans Traps denken, wenn niemand eine Erklärung findet für Fieberschübe. Ist ja nicht normal, dass einer bis ins Erwachsenenalter pausenlos Fieberschübe hat. Und ganz selten 1 auf 1 Million, wir haben 3 Patienten, ist das CAPS, das Kryopyrin-assoziierte Fiebersyndrom. Manche Erwachsene haben nur Kopfweh und können nicht in die Arbeit gehen. Typisch ist eine nicht juckende Konjunktivitis, die in der Biopsie eine Neutrophilie hat, keine Eosinophilen. Und dazu irgendwas mit den Augen oder Ohren, mit der Taubheit oder mit, also Schallleitungsschwierigkeit, Konjunktivitis. Das ist die leichteste Form. Das ist die tödliche Form, die schon im Neonatalalter zum Organversagen führen kann, von Nieren, Herz, Multiorganversagen, unglaublich destruktive Arthritis, Knochenauftreibungen, wieder die Neutrophilie in der Haut und die eine Papillenschwellung haben kann, und denen müssen wir Dosis angepasst Interleukin 1 blockieren. Die sprechen alle an, wenn sie es nehmen, die sprechen alle an. Die sind gesund. Mit allen anderen Zytokinen, Antikörpern, Antagonisten werden die nicht gesund, kommen nicht vom Cortison weg. Mit IL-1 hemmen, das ist die Schlüssel zum Schlosstherapie, werden die gesund. Wir sehen manchmal bei Kleinkindern, wir sind ja bei Kleinkindern, da sind wir bei Neonaten und Säuglingen und da sind wir eine mittelschwere Form, die aber auch ordentliche Entzündungswerte macht, auch eine Amyloidose machen kann, wieder Urtikaria, Schallleitungsschwierigkeit bedingt durch die Entzündung und da haben wir einen fischen können mit 4 Jahren Alter, relativ am Anfang IL-1 therapiert gegen IL-1, hat angesprochen, hat ein völlig normales, objektivierbar normales Hörvermögen. Das ist normalerweise nicht der Fall, normalerweise ist das Arretieren des Hörvermögens, wenn es geschädigt ist, der Fall. Aber es gibt schon den einen oder anderen Fall, auch international, der so gut angesprochen hat. Jetzt sehen wir es gleich. Und da gibt es auch IL-1-Rezeptor-Antagonisten, da gibt es den teuren IL-1-Beta-Antikörper. Und beim Muckle-Wales kann man mit dem ausschleichen, meistens in der Pubertät. Und das Nomi, dieser lebenslange Krankheit, also ich habe einen Deutschen gesehen, der war minderwüchsig, der ist vom Cortison nie weggekommen, Cortisonstöße, Cortison über der Cushing-Schwelle, schwere Osteopenien und, Blutdruckerhöhung und. Da hat man das IL-1 mit Anakina gehemmt, da ist immer ein bisschen besser gegangen, hat nicht Dosis gesteigert und dann hat er so lokale Entzündungen gekriegt auf das Kinaret, das Anakina, dass man gesagt hat, das probieren wir jetzt nimmer. Und die Genetik haben wir ja auch noch nicht, aber 1 Drittel der schweren Patienten mit Nomid, 1 Drittel hat keine typische Genetik dazu und darf auch therapiert werden. Und jetzt springen wir zum letzten Thema. Das System Rheuma, den kennen Sie als Morbus Still, hat hier auch eine Relevanz, weil unter 16 Jahren Alter beginnt juvenile Arthritis und die meisten mit einem Still erkranken unter 5 Jahren Alter. Sie sind schwer krank wie bei einer Sepsis, sie haben riesiges CRP, Amyloid, IL-6 zu messen. Das IL-6 haben wir noch nicht erwähnt. Das hilft oft am ersten Fiebertag, aber wir haben es halt, weil wir eine Neonatologie haben. Wir verwenden es daher auch am ersten Fiebertag bei seltsam ausschauenden kleinen Kindern. Um ein bisschen Sicherheit, hat der wirklich was, dann ist IL-6 oft hoch, bevor noch CRP steigt. Also das ist ein ganz guter Parameter. Wir kriegen zumindest bis jetzt das Calprotectin nicht sofort. Also aber das IL-6 oder IL-8. Das können Sie austauschen, ist ein ganz ausgezeichneter Parameter. Tödlich ist der Perikarderguss oder kann er sein. Wir haben 2 Kinder mit Perikarddrainagen gehabt. Früher hat man nur Cortison gehabt und ich habe versucht, mit Azathioprin das abzufangen, die Cortisonbelastung abzufangen bei denen, die es gebraucht haben. Geschwollene Gelenke kommen oft erst später dazu, die sind keine Conditio sine qua non. Es ist einfach ein septisches Fieber, das auf nichts antibiotisch anspricht, lässt an einen Kawasaki denken und lässt an einen Morbus Still denken. Und warum ist das so wichtig? Weil jetzt haben wir wieder Medikamente, es ist schon fad und langweilig. Man kann IL-1 hemmen und das wirkt so gut wie Cortison. Und man kann Interleukin-6 hemmen auch und das wirkt auch so gut wie Cortison. Das heißt, die schwerste Gelenkprognose des Morbus Still, die man hatte durch die Kombination der schweren Gelenkerkrankung plus der Cortisonschäden, sind fast weg. Wir können die alle in den ersten 3 Monaten der Erkrankung völlig still machen. Die sprechen, man muss nur die Dosis wissen, auf die sie ansprechen. Und dann bleibt dieses Ansprechen lange erhalten. Manchmal muss man switchen und ein anderes Hemmprinzip nehmen. Aber früher hatten wir nur Cortison und Zytostatika. Hat eben jemand festgestellt, dass beim Still IL-1-Beta so hoch ist im Serum dieser Patienten. Und dann hat das wer erfunden zu spritzen und da haben wir einen, der... Da sehen Sie das Cushing-Syndrom und da sehen Sie, der hat nur mehr EL1-Hemmung und so, es schaut in Wahrheit aus. Hat auch Herzbeteiligung gehabt beim Morbus Still, das haben 20% der Kinder eine Koronararterienbeteiligung in Form einer Verdichtung der Herzkranzgefäße, nicht der aneurysmatischen Aussackungen des Kawasaki, sondern Verdichtung. Das ist ein Arzneimittel, an dem durch das Kinerät, das Anakinra. Also das Anakinra ist lokal nicht gut verträglich. Etwa 15-20% der Kinder reagieren schlecht drauf. Das tut weh beim Stechen und auch lange nachher noch. Eine ist total livid geworden. Das hat 5 Tage gedauert und wehgetan, bis es weg. Manchmal kann man Dosis reduzieren, an 2 Stellen einstechen. Manche gewöhnen sich an diese Nebenwirkungen, dann lassen die ab, die Nebenwirkungen. Aber es gibt auch Kinder, da kann man nicht weiter tun. Und dieses Kind hatte eine Beobachtung gemacht, hat auswärts 2-mal täglich Anakinra gekriegt und jedes Mal nach der Morgendosis zumindest es gekriegt hat, hat es gemerkt, dass gegen 10, 11 Uhr dieses Arzneimittel Exanthem ordentlich inflammierter war und dann ist es ein bisschen blasser worden und am Abend ist nach der Spritze halt schlafen gegangen. Also das war ein Grund, dieses Medikament auszuwechseln. Und das Wachstum, früher haben wir es mit Zytostatikern gekriegt, ich bin stolz darauf, dass wir die Rheuma-Ambulanz seit dem Jahr 2000 haben, die praktisch nie minderwuchsige Patienten bei Morbus Still hat. Mir wird es jetzt Zytostatika gegeben haben, aber jetzt geben wir Blockade von Zytokinen. Und jetzt ist die Frage, ist gerade in einer weltweiten Studie, weltweit stimmt nicht, Kanada und Amerika, was ist die optimale Therapie? Die alte Cortison plus minus, also Cortison alleine oder plus minus Methotrexat? Wie geht es da weiter mit der Glucocorticoid-Dosis gegenüber Anakinra, IL-1-Rezeptor-Antagonisten oder dem IL-1-Beta-Antikörper, gegenüber einem nächsten Zytokinarm, Antizytokinarm, dem Interleukin-6 blockieren. Gibt schon lange bei Erwachsenen mit Rheuma und das Gute bei Kindern ist, dass sie so gut auf diese Zytokinhemmung ansprechen, praktisch kein ernstes erhöhtes Infektionsrisiko haben, milde Atemwegsinfekte ja ein bisschen mehr, aber die tun keinem wirklich weh im Vergleich zum Nutzen, den diese Kinder haben. Und am Schluss finden Sie dann im Internet die Literatur dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.